In Bangladesch stürzte im Frühjahr letzten Jahres ein 8-stöckiges Gebäude ein. Untergebracht waren in dem Haus mehrere Textilfabriken. Dabei starben über 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter, mehr als 2000 wurden schwer verletzt. Viele von ihnen so schwer, dass sie ihren Lebensunterhalt kaum noch selbst verdienen können. Die Kampagne für saubere Kleidung hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textilindustrie zu verbessern. Einer der Sprecher der Kampagne ist Bernd Hinzmann vom Inkota-Netzwerk. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Hinzmann, ich grüße Sie nach Berlin.
Hallo, in den Norden.
Herr Hinzmann, besonders in Bangladesch, aber auch in anderen Ländern der Region häufen sich Katastrophen in Textilfabriken. Wer ist dafür verantwortlich?
Es gibt ganz unterschiedliche Verantwortliche, die also wirklich ursächlich dazu beitragen, dass es zu solchen Katastrophen kommt, aber vor allem auch zu Verletzungen von Menschenrechten bei der Arbeit. In dem Fall, was Bangladesch betrifft, sind natürlich Firmeninhaber vor Ort in Bangladesch genauso mitverantwortlich wie die internationalen Unternehmen, die letztlich durch ihre Preiskalkulation und ihre Kosten und andere Vorgaben dazu beigetragen haben, dass kein Geld vorhanden ist, um beispielsweise sichere Gebäude zu bauen oder um Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz einzuhalten. Denn diese Kosten werden einfach außen vor gelassen in der Gesamtkalkulation und wird somit direkt im Prinzip auf die Menschen, die dann davon negativ betroffen sind, oder auf die Umwelt ausgelagert.
Kommen wir jetzt zu der Katastrophe in Bangladesch. Sind die Opfer inzwischen ausreichend entschädigt worden?
Keinesfalls. Die Entschädigungszahlungen sind offen und auch die deutschen Unternehmen haben nur geringfügige Beträge letztlich da eingezahlt. Das hat auch nochmal der Entwicklungsminister recht deutlich gemacht bei einer runden Tisch, bei dem er sagte, die deutschen Unternehmen sind aufgefordert, substanziell für die Entschädigung etwas beizutragen der Opfer von Rana Plaza.
Es ist wohl unterschiedlich, wie sich die Unternehmen da gerade in der Entschädigungsfrage verhalten haben. Können Sie da nähere Einzelheiten sagen?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Grundstrategie war trotzdem folgende, dass erst weiterhin öffentlicher Druck notwendig war, dass Unternehmen überhaupt gesagt haben, okay, wir zahlen etwas ein. Also Unternehmen haben weiterhin versucht, im Prinzip die Probleme von sich zu weisen und nicht zu haften für die Situation, für die sie ursächlich mitverantwortlich sind. Und so kann man ja öffentlich auch einsehen, welche der Unternehmen inzwischen eingezahlt haben, welche Beträge sie auch eingezahlt haben. Das war auch eine der Forderungen der Kampagne für saubere Kleidung, als auch der ILO, dass das transparent geschieht. Das ist passiert, aber definitiv ist noch keine Summe zustande gekommen, die überhaupt alle Opfer halbwegs angemessen entschädigen kann.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte man die ILO und auch die Kampagne für saubere Kleidung errechnet, dass ungefähr 40 Millionen Euro erforderlich seien. Welcher Betrag ist denn inzwischen eingezahlt worden?
Naja, es sind jetzt knapp 17 Millionen zustande gekommen. Also 14 Millionen, das ist so eine Berechnung seitens der ILO, was in solchen Katastrophen an Entschädigungssummen auch aufgrund der Arbeitslänge, Arbeitszeit und dergleichen den Opfern zur Verfügung gestellt werden muss.
Und kommen wir zu dem zweiten Punkt, oder zweiten Gebiet, auf dem was getan werden muss. Wie sieht es aus, um solche Katastrophen inzwischen zu vermeiden? Was ist da getan worden?
Es gibt ja zum Glück jetzt dieses Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch. Es gibt es nur für Bangladesch, muss man sagen. Und da geht es um strukturelle Veränderungen im Bereich Brandschutz, Gebäudesicherheit. Die ersten Inspektionen sind durchgeführt. Was deutlich wurde, es sind massive Mängel auch bei sogenannten guten Firmen, also die als gut eingestuft wurden, vorhanden. Es geht da um strukturelle Veränderungen in der Beschaffungspraxis und in der Verantwortungsübernahme von den internationalen Unternehmen. Also sie müssen Geld in die Hand nehmen, damit es auch zur Verfügung steht, um Verbesserungen umzusetzen. Der Fokus ist jetzt im Moment nur auf Bangladesch, aber wir hören von Partnern, dass auch in China beispielsweise oder in Kambodscha Firmen eingestürzt sind, nicht so hoch aufgestockt, dass es immer wieder zu Bränden kommt. Das ist fast typisch in der Textil- und Bekleidungsindustrie aufgrund der Luftsubstanz. Es gibt Massenproteste aufgrund von Löhnen, von denen die Menschen nicht leben können. In Kambodscha wurde ja auf Leuten geschossen, die da protestiert haben. Menschen sind inhaftiert worden. Die Gerichtsverhandlungen laufen im Moment und die Unternehmen sagen, sie können ja nichts dafür. Also Unternehmen müssen verschiedene Kosten in ihrer Beschaffungspraxis einkalkulieren, damit es zu Verbesserungen kommt. Dazu zählen die Sicherheitsstandards, da zählt Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, als auch genau die Frage, was verdienen denn die Menschen? Können sie davon leben?
Die Unternehmen argumentieren ja auch, also wir haben überhaupt keine direkten Lieferbeziehungen oder vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den, sagen wir mal, Fabrikbesitzern, deren Gebäude da eingestürzt ist. Ist das ein Argument?
Also natürlich sind das unabhängige Unternehmen vor Ort in den jeweiligen Ländern, wo produziert wird. Aber die internationalen Markenfirmen als auch Handelshäuser nehmen so gesehen unmittelbaren Einfluss auf die Arbeitsbedingungen. Denn sie geben durchaus vor, was die Qualität betrifft, was die Lieferzeit betrifft und vor allem die Preiskalkulation der einzelnen Produkte. Und somit haben sie massiven Einfluss auf die Arbeitsbedingungen bzw. auf die Situation vor Ort. Und international haben sich die Unternehmen ja seit Jahren schon zu Standards verpflichtet in sogenannten Verhaltenskodizes. Zum Teil werden die auch überprüft. Nur sind dieses zum Teil nicht komplette Verpflichtungen, also bestimmte Themen sind außen vor gelassen, wie die Frage der Gewerkschaften, wie die Frage des existenzsichernden Lohnes. Und es gibt einen massiven Mangel in den Überprüfungen. Und wir wissen, dass es eben auch nicht bloß eine Frage der Überprüfung ist, sondern dass vor Ort letztlich Mittel und Zeit zur Verfügung sein muss, um Trainings durchzuführen, um im Prinzip Sicherheitsstandards zu verbessern. Und dieses Geld müssen internationale Markenfirmen, ob es nun Adidas oder ob es Kick als Handelsmarke ist, die müssen diese Kosten einkalkulieren und letztlich sich da auch nicht bloß hier in der Öffentlichkeit zu hohen Standards verpflichten oder zu karitativen Maßnahmen, sondern ganz praktisch in ihrem Kerngeschäft Dinge verändern, dass die Menschenrechte bei der Arbeit gewahrt waren, dass Umweltschutz zählt und dergleichen mehr.
Viele Unternehmen haben, so hörte ich jedenfalls, bis zu 4000 Lieferanten. Sie haben Lieferanten und Unterlieferanten und Sublieferanten und Sublieferanten. Das ist doch überhaupt nicht überschaubar, auch beim besten Willen nicht, so wird argumentiert. Welche Vorschläge haben Sie denn da oder gibt es da Strategien?
Na, das ist ja Teil des Problems, nicht? Dass also aufgrund der Vorgaben von den Firmen auch im Prinzip Produktion ausgelagert wird. Also dahin, wo es noch billiger ist, dahin, wo es vielleicht noch weniger kontrolliert werden kann. Und es geht an der Stelle ja wirklich um andere Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. Das können einmal Unternehmen in ihrer eigenen Praxis, wie sie Sachen bestellen, in ihrer eigenen Lieferkette, indem sie Trainings beispielsweise mit bestimmten Zulieferern durchführen, nicht nur mit dem Management, sondern auch mit den Arbeitern, dass sie Gewerkschaften einbeziehen beispielsweise. Und wir als Kampagne sagen, das sind wichtige Maßnahmen, aber es bedarf ganz, ganz dringend auch anderer politischer Regulierung, beispielsweise mehr Haftungspflichten für Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen haftbar gemacht werden kann, wie Sachen irgendwo hergestellt werden, dann wird es von sich aus versuchen, verschiedenste Maßnahmen umzusetzen, damit es eben nicht zu solchen Katastrophen kommt, damit nicht auf Menschen geschossen wird oder dass sie verfolgt werden. Ein anderer Faktor wäre zum Beispiel eine vernünftige EU-Richtlinie, was Transparenz betrifft in globalen Lieferketten. Das ist eine Schwachstelle, da könnte unsere Bundesregierung auch mehr machen, insofern, dass Unternehmen nämlich uns Auskunft geben müssen, wie sind denn die Bedingungen bei der Herstellung von ihren Produkten oder ihrer Kleidung. Und letztlich, da wo mehr Transparenz ist, wo man also reingucken kann, da kann nicht irgendwas versteckt und verborgen werden. Da gibt es auch nicht so den hohen Grad an Trickserei und Schmuh und dass den Kunden hier irgendwas vorgegaukelt wird, was hinten und vorne nicht stimmt.
Häufig werden auch die Konsumenten, sage ich mal, als mitverantwortlich genannt. Sie hatten die Unternehmen, Verantwortung der Unternehmen aufgeführt, die Verantwortung der Politik. Wie sieht es denn aus mit Verantwortung von Konsumenten?
Natürlich haben wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger auch eine Verantwortung. Also man kann natürlich in seinem Verbraucherverhalten einiges verändern, wenn man nicht immer nur das billigste Schnäppchen kaufen will. Man kann gebrauchte Sachen kaufen, man kann Upcycling machen und es gibt natürlich auch Nischenangebote im Bereich Öko- und Sozialstandards. Also da muss man sich auf die Suche leider noch machen, aber das gibt es. Aber ein ganz anderer wichtiger Fakt ist, glaube ich, dass wir eben auch Forderungen an Politik und an Unternehmen richten. Also die Kampagne macht deswegen Online-Aktionen. Wir haben so kleine Kundenkarten, die man abgeben kann beim Einkauf. Oder man hat Protestmails, die man schicken kann. Oder letztlich wie hier in Berlin die Aktionsgruppe, aber in Bremen als auch in Hamburg gibt es da Gruppen, die vor Ort Aktionen machen, vor den Geschäften beispielsweise aufgrund eines Anlasses wie Rana Plaza. Und das sind wichtige Sachen, die auch dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden von Politik und Unternehmen und machen letztlich Druck, dass nämlich genau diese Verantwortlichen, die noch mehr Einfluss haben als der Einzelne, Dinge umsetzen, dass es zu Verbesserungen kommt in der globalen Lieferkette.
Sagen Sie unseren Hörern kurz noch, wie man sich über solche Aktionen informieren kann und vielleicht auch über hoffentlich weitere Katastrophen?
Also man kann sich in einem Newsletter eintragen, bei Incota und bei der Kampagne für saubere Kleidung. Man findet online einiges über die Aktionen, auch Aktionen, die schon gewesen sind. Da hat man vielleicht mal eine Vorstellung, was man auch als Einzelner oder mit noch einer Freundin oder einem Freund zusammen machen kann. Es sind manchmal auch kleine Aktionen, die möglich sind. Aber wir planen zumindest auch hier in Berlin mit der Aktionsgruppe im Zusammenhang mit der Fashion Week wieder, wo ja sich die große Modeindustrie trifft und sich von ihrem Glamour auch selbst fasziniert, eine größere Aktion, wieder eine Straßenaktion, so einem Rave, Button Better, also wo das auch wieder richtig in der Stadt zu hören sein wird, dass Menschen nämlich Bekleidung wollen, die unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Da kann man auch gern vorbeikommen oder mitmachen, aber da findet man, wie gesagt, im Netz etliches und man kann sich im Newsletter eintragen.
Vielleicht zum Schluss doch noch die Frage, es ist ja schwer zu erkennen, ob Kleidung, sagen wir, öko-fair ist. Können Sie da verlässliche Siegel nennen?
Also im Moment gibt es wirklich nur einen Dschungel. So gesehen ist die Initiative seitens des Bundesministeriums für Entwicklungszusammenarbeit schon richtig, da mehr Klarheit zu schaffen. Also ein Siegel im Bereich Textilien, das für Öko und fair steht, zu schaffen. Im Moment sagen wir als Kampagne, es gibt im Prinzip vielleicht ein paar Orientierungen. Diese Fair Wear Foundation, die die gesamten Zulieferer überprüft und da Verbesserungen umsetzen will, ist eine der besten Orientierungen, wo man die Unternehmen auch im Internet findet, die dort Mitglied sind. Die sind auch noch nicht 100% angekommen, aber auf dem Weg. Es gibt vielleicht das Global Organic Textile Standard Siegel. Da geht es um eben Öko und Organic in dem Bereich. IVN Best ist vielleicht noch so eine Orientierung. Da sind aber die sozialen Standards außen vor. Und es gibt natürlich das Transfersiegel für den Bereich Baumwolle. Da wird vielleicht perspektivisch auch noch einiges passieren, so dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch besser sich in solchen Siegel oder Labels orientieren können, um bei ihrem Einkauf vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Ganz klar ist, dass noch viel, viel mehr passieren muss, als nur ein Siegel hier auf den Markt zu halten, wenn es um Menschenrechte bei der Arbeit geht und um Umwelt.
Ein Schlusswort. Bernd Hinzmann, Incota-Netzwerk, Sprecher der Kampagne für saubere Kleidung. Herr Hinzmann, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Ich danke Ihnen, dass Sie das Thema aufgegriffen haben.